Herzlich willkommen zur 27. Folge des Mana Entzug Podcast. Ich bin der Jakob und beim Mana Entzug Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine wundervolle Woche und genießt jetzt den Start ins Wochenende. Wir gehen auch gleich in die Startphase. Ich habe wieder eine Umfrage gestellt, die diesmal so ein bisschen in die Folge leiten soll. Und zwar habe ich die Frage gestellt, habt ihr schon mal spezielle Varianten Commander gespielt, wie eine der folgenden? Und wenn es eben dazu noch Feedback gab, dann gerne in die Kommentare. Und eine Auswahlmöglichkeit war Sheriff. Das haben immerhin 12% schon gespielt. Dann 6% haben über Kreuz schon gespielt. Dann 67%, das ab eigentlich die meisten. Und ich denke mal, das kommt auch daher, dass Wizards of the Coast das auch so ein bisschen pusht. Denn es gibt ja Pre-Releases, wo es Two-Headed Giant gibt. Also Two-Headed Giant hat 67% bekommen. Dann Gauntlet, oder ich wusste nicht genau, wie der richtige Name davon ist. Das heißt quasi, man spielt Multiplayer und darf immer nur im Kreis, im Uhrzeigersinn oder in welche Richtung man sich eben einigt, den nächsten Spieler angreifen. Und das letzte ist Pentagramm. Das heißt, man darf nur die zwei gegenübersitzenden Spieler angreifen. Das sind die Gegner und die beiden, die direkt nebeneinander spielen, weil das eine Spielvariante für genau 5 Spieler ist, sind dann eben Verbündete. Und gewonnen hat man das Spiel natürlich dann, wenn man die Gegenübersitzenden raushaut. Und da gab es auch ein paar Kommentare dazu. Games Stacks hat geschrieben, um 1998 haben wir links angreifen und rechts verteidigen oder auch andersrum gespielt. Decks waren mindestens 60 Karten mit dem, worauf wir Bock hatten. Spieler 4 bis 10. Heute spiele ich nur Commander. Jeder gegen jeden. Ja, kann ich gut verstehen. Commander ist halt eben, macht am meisten Spaß. Dann 1989, Henrik schreibt, Commander Plane Chase macht auch ziemlich Spaß, ist nur extrem zufällig. Jo, darauf werde ich dann noch eingehen. Nitro X Deluxe schreibt, es fehlt noch die Antwortmöglichkeit Nein. Also, dass man eben keine der anderen Formate schon mal gespielt hat oder davon gehört hat. Dann schreibt Benjamin Neuhaus, kenne nur Two-Headed Giant und zusätzlich noch One vs. One. Die anderen sagen mir gar nichts. Und eine sehr coole Antwort von The Super Flex Star schreibt, ich habe mal eine Spielvariante für 6 Spieler gespielt, die wie folgt ging. Es gibt einen König, Ebene, 40 Leben, dann 2 Beschützer, Wald, 20 Leben, 2 Attentäter, Gebirge, 20 Leben und einen Renegade, Sumpf, mit 20 Leben. Am Anfang zieht jeder aus 6 verdeckten Karten, 2x Wald, 2x Gebirge, eine Ebene und ein Sumpf, eine Karte und nimmt die entsprechende Rolle ein. Bis auf den König bleiben alle Rollen verdeckt. Nur man selbst weiß, welche Rolle man hat. Nun ist es die Aufgabe der Attentäter, den König zu besiegen. Die Beschützer müssen dem König helfen und die Attentäter ausfindig machen. Der Renegade hat gewonnen, wenn alle anderen Spieler besiegt wurden. Der König und die Beschützer haben gewonnen, wenn alle Attentäter und der Renegade besiegt wurden. Wurde man besiegt, muss man seine Rolle offenlegen. Da nun keiner weiß, wer welche Rolle hat, bis auf den König, beginnt nun ein vorsichtiges Abtasten. Wer greift zuerst den König an und ist derjenige denn auch wirklich ein Attentäter? Wer geht verdächtig oft auf andere Spieler und so weiter? Dieser Spielmodus hebt die Politik und Mindgames auf ein völlig neues Level, da man sich sicher sein kann, wer sein Verbündeter ist und wer nicht. Ich hoffe, dass diese Erklärung verständlich war. Habe den Modus bis jetzt nur einmal gespielt, werde ihn bei nächster Gelegenheit aber nochmal ausprobieren. Ja. Vielen Dank für diese ausführliche Erklärung. Ich denke, damit kann man eigentlich schon mit der Anleitung ganz gut starten, um das mal zu testen. Ich gehe jetzt gleich mal in die Hauptphase, denn heutige Thema der Podcast-Folge ist Casual Commander Varianten. Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass man quasi andere Formate hat, sondern dass man einfach seine normalen gebauten Commander-Decks nimmt und irgendwie die Spielregeln ein bisschen anpasst, sodass das Spiel vielleicht ein bisschen interessanter wird. Also ein bisschen aufpeppen zum Beispiel. Und eine Variante, die ich da rausgesucht habe, ist zum Beispiel Plane Chase. Die wurde auch schon in den Antworten genannt. Ich dachte mir, ich gehe noch mal ein bisschen genauer darauf ein und ein bisschen auf die Vor- und Nachteile meiner Ansicht nach. Also man braucht für Plane Chase ein Plane Chase Deck, einen 6-seitigen Weltenwürfel. Auf der einen Seite ist ein Planeswalker-Symbol und auf der gegenübergelegten Seite ist ein Chaos-Symbol. Wenn das Spiel beginnt, wird die oberste Karte von diesem Planeswalker-Deck umgedreht und man wandert sozusagen auf die erste Welt. Dort gibt es in der Regel immer einen statischen Effekt, der so lange gilt, wie die Plane Chase Karte offen liegt. Und es gibt ein Chaos-Symbol, dessen Fähigkeit nur ausgelöst wird, wenn jemand mit dem Weltenwürfel das Chaos-Symbol würfelt. Würfeln kann man nur in Hexereigeschwindigkeit, also in der eigenen Hauptphase oder in den eigenen Hauptphasen. Der erste Wurf ist frei, also kostet 0 Mana. Alle nachfolgenden Würfe kosten kumulativ 1 Mana. Das gilt aber immer nur für den aktuellen Zug. Das heißt, wenn man nach einer Runde wieder dran ist, dann ist der erste Wurf wieder frei, dann kostet der zweite Wurf wieder 1 Mana, der dritte Wurf kostet dann 2 Mana und so weiter und so fort. Also relativ leicht erklärt. Und ich dachte mir, ich gehe nochmal ein auf zwei, ja, Welten eben, die man zum Beispiel aufdecken kann. Also ein älteres, es gab jetzt einen neuen Commander-Decks von Marsch der Maschine, neue, die dazugekommen sind. Und es gibt halt zum Beispiel Welten, die Spiele einfach auch schneller machen können. Und da gibt es zum Beispiel die Insel Nah, ist eine Welt, Wildfeuer, und sagt im Prinzip, lege zu Beginn deines Versorgungssegments eine Flammenmarke auf die Insel Nah. Dann fügt die Insel Nah dir so viele Schadenspunkte zu, wie Flammenmarken auf ihr liegen. Das heißt, wenn diese Welt kommt, dann würde man in seinem Versorgungssegment erstmal eine Marke drauflegen, man bekommt einen Schaden. Dann ist der nächste Spieler dran, legt noch eine Marke drauf, kriegt 2 Schaden. Der nächste Spieler ist dran, legt noch eine Marke drauf, kriegt 3 Schaden. Und so weiter und so fort. Und immer wenn du Chaos würfelst, oder ich glaube inzwischen heißt es, das wurde ja geändert, immer wenn whenever Chaos ensures oder ensures, ich weiß nicht genau, was das heißt, fügt die Insel Nah einem Spieler deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Und das ist so eine, ja, Welt, die eben das Spiel schneller macht. Aber es ist natürlich auch klar, dass dann irgendwann Ressourcen natürlich dafür ausgegeben werden, dass man diese Welt auch wegbekommt, weil irgendwann ist man da mal bei 14 Schaden, 15 Schaden. Das wird dann irgendwann schon ziemlich übel. Es gibt aber auch Planes oder Welten, die einfach das Spiel deutlich langsamer machen können. Da gibt es zum Beispiel The Aeon Fog oder der Äonennebel, Welt Equilor, und sagt, Spieler übergehen ihre Entap-Segmente. Das ist halt richtig übel, weil man kriegt eben keine Mana mehr. Deswegen muss man dann schauen, dass man irgendwann mal das wegwürfelt. Man hat ja einen Wurf frei im Prinzip. Es ist halt, ja, nicht so schön für, also die Spiele dauern dann halt dadurch eben auch länger. Es sei denn, du hast ein spezielles Deck, was genau darauf aus ist, quasi immer wieder zu enttappen alles durch andere Effekte. Und wenn man eben Chaos würfelt, enttappe alle bleibenden Karten, die du kontrollierst. Also du kannst es im Prinzip schon bekommen, den Effekt vom Enttappen, aber du musst halt dafür würfeln. Kann natürlich sein, dass du dann das eben wegwürfelst, dann bekommen alle anderen den Enttapp-Segment und du eben auch nicht. Ja, und das sind so ein bisschen diese Planeswalker. Wenn man eben dieses Planeswalker-Symbol würfelt, dann wird die oberste Karte weggelegt und es wird die nächste aufgedeckt eben. Und das ist im Prinzip so der Spielprozess. Die Vorteile für mich sind, es macht sehr viel Spaß, mal das zu spielen. Also wirklich, die Dynamik ist einfach komplett anders. Man hat ganz, ganz verrückte Situationen, wo man auf einmal mehr Länder spielen kann, mehr Mana macht oder irgendwas anderes macht. Macht auch die Spiele unvorhersehbar, was auch ein Vorteil sein kann. Und manchmal ist es dann auch ganz gut, wenn Spieler, die, sagen wir, stärker am Tisch sind, ihre Ressourcen eher darauf ausgeben, um diese Welt wegzubekommen, also Welten wandern zu können, während die anderen versuchen, sich halt weiter aufbauen zu können oder so. Das ist dann eigentlich schon immer ganz nett. Nachteil ist für mich, das kann die Spiele auch unheimlich in die Länge ziehen. Das hatten wir jetzt vor ein paar Wochen mal gehabt, dass wir das gespielt hatten. Das war wirklich so, dass wir gefühlt eine Stunde länger gebraucht haben für das eine Spiel. Und es kann halt eben Decks komplett ausschalten. Also manchmal heißt es dann, ich weiß es, andere Welten nicht mehr, aber es gab dann halt eben, dass die Farbe schwarz im Prinzip nichts mehr machen kann, so nach dem Motto, oder dass die Farbe schwarz und rot was besonders machen kann, was andere nicht machen können, was dann halt einen sehr, sehr krassen Vorteil gegeben hat. Dann eine weitere, ja, Casual-Commander-Variante, die man spielen kann, über Kreuz. Ist eigentlich ganz einfach, das ist ein Vier-Spieler-Modus und man spielt quasi in zwei Teams. Das heißt, man sitzt ja quasi immer sich gegenüber, zwei Spieler, und im Prinzip die Diagonalsitzenden würden miteinander spielen, deswegen über Kreuz. Und ja, man spielt ganz normal weiter, ganz normal Commander-Reihe um. Es ist Multiplayer, jeder zieht im Prinzip seine 7 Karten und zieht in seinem also im ersten Zug auch gleich eine Karte, auch der erste Spieler. Ist eigentlich eine ziemlich nette Sache. Vorteil ist halt, dass die Runden etwas schneller gehen. Und auch ein Vorteil kann das für manche sein, für andere vielleicht eher ein Nachteil. Es hat deutlich weniger Politik oder eigentlich gar keine, weil du ja im Prinzip genau weißt, mit wem du spielst. Und du gewinnst das Spiel nur, wenn du die anderen beiden Spieler ausschaltest. Nachteil ist für mich bei dem Format gewesen, ich habe es ja schon ein paar Mal gespielt, dass immer der Fokus auf den schwächeren Spieler liegt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel einer der Gegner deutlich hinten dran ist, dann wird meistens nicht versucht, den stärkeren Spieler zuerst rauszunehmen, sondern es wird zuerst der Schwächere rausgekegelt. Während das bei Free for All, das heißt quasi, wenn jeder gegen jeden spielt, natürlich schon so ist, dass die schwächeren Spieler jetzt nicht Hauptfokus der anderen Removal Spells werden oder wie auch immer. Das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Das heißt aber auch, dass das dann das Spiel eben auch einseitiger machen kann, was vielleicht dann vielleicht nicht so gefallen muss. Dann gehe ich auf das Format ein, auch weil es in der Umfrage jetzt vielleicht nicht hundertprozentig allen bekannt war, aber nochmal, Two-Headed Giant ist eine Möglichkeit in einem Vierspielerspiel, wo man auch gut zusammen Multiplayer spielen kann und einfach seine Commander-Decks nehmen kann. Es gibt sogar eine offizielle Beschreibung dazu bei der Seite von Wizards of the Coast. Ich werde das mal auch verlinken. Man sagt im Prinzip, in Two-Headed Giant verfügt jedes Team über einen gemeinsamen Lebenspunktestand, der bei 30 beginnt und führt seine Züge gleichzeitig aus. Hierbei ist zu sagen, dass man bei Commander den Lebenspunktestand auch anheben könnte, zumindest meiner Ansicht nach, zum Beispiel auf 60, damit es so ein bisschen das eben widerspiegelt, dass es halt eben Commander-Format ist. Weil man kann ja im Prinzip auch mit Commander-Schaden gewinnen. Dann, das Team teilt keine weiteren Ressourcen außer dem Lebenspunktestand. Zum Beispiel bezieht sich Du auf den Karten immer noch auf den einzelnen Spieler, der die Karte kontrolliert. Effekte, die sich auf jeden Gegner oder jeden Spieler beziehen, betreffen jedes Teammitglied separat. Spieler können beliebige Kreaturen blocken, die sie, ihre Teamkameraden oder Planeswalker oder seit neuestem, das fehlt in der Beschreibung, auch Schlachten angreifen, die ihr Team kontrolliert. Also genau. Und das Team, das zuerst spielt, das ist der Unterschied eben zu den anderen Varianten, die ich bisher genannt habe, überspringt das erste Ziehsegment. Das heißt quasi, das erste Team darf keine Karte im ersten Zug ziehen. Ich finde das eigentlich ein ziemlich cooles Format. Ich spiele das eigentlich häufigsten nur, wenn ich auf Pre-Release gehe. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, weil man halt einen größeren Kartenpool beim Pre-Release hat. Man hat ja im Prinzip zwei Pre-Release-Kits, was aus 6 Boostern besteht und einer Promokarte, die Foil gestampt ist. Und man kann dann den gesamten Kartenpool nutzen, also von 2 Spielern. Das heißt, wenn jetzt der eine Spieler sagt, ich spiele keine Farbe schwarz, weil ich habe da keine guten Karten, dann kann der andere die ganzen schwarzen Karten nutzen, theoretisch vom anderen Spieler, was ziemlich gut ist. Also es macht so den Deckbauprozess noch interessanter. Für Commander kann man das auch mal machen. Ich habe das, glaube ich, schon lange nicht mehr in Commander gespielt, aber es macht auch auf jeden Fall mal Spaß. Lässt sich jetzt über Spelltable eher schwieriger gestalten mit dem Two-Headed Giant, weil man will ja dem anderen Spieler zeigen, was für Karten man auf der Hand hat und das ist natürlich dann, wenn man über Spelltable spielt, nicht so einfach. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch schon so lange nicht mehr gespielt in Commander. Vorteile sind erstmal, die Spiele haben eine ganz andere Dynamik. Und die Politik fällt schon wieder komplett raus. Also es kann halt für andere Leute auch ein Nachteil sein, aber wenn man sagt, man will eher weniger Politik, dann ist das zum Beispiel eine Möglichkeit, darauf irgendwie dann zu verzichten. Ein Nachteil ist natürlich, für mich zumindest persönlich, kann ich das nicht jedes Spiel spielen. Also es ist dann auch ein bisschen anstrengend, man muss sich auch gut absprechen. Es passiert viel, viel mehr. Man will ja seine Synergien nutzen und vielleicht den Teamkameraden nicht irgendwas zufällig kaputt machen. Da ist ein bisschen mehr Absprache notwendig. Und deswegen, ja, man kann es mal spielen für Commander, aber ich denke mal, das ist so eine Variante, die spielt man einmal und dann erstmal wieder eine Zeit lang nicht. Dann gibt es eine Fan-Variante. Und die ist ein bisschen ähnlich zu dem, was vorhin der Superflex da geschrieben hatte für ein Format. Und zwar gibt es Sheriff. Und das habe ich auch schon mal gespielt, ist auch schon relativ lange her. Und das ist auch wieder ein Format, das wird mit genau 5 Spielern gespielt. Vor dem Spiel wird zufällig eine Ebene, eine Insel, ein Berg und 2 Sümpfe an die Spieler ausgeteilt. Verdeckt sind die natürlich. Diese Karten dienen dazu, die Rollen eines jeden Spielers im Spiel zu bestimmen. Die Ebene ist der Sheriff. Dieser Spieler zeigt allen Spielern, dass er der Sheriff ist. Also alle anderen Rollen bleiben verdeckt, bloß der Sheriff eben, wie vorhin eben der König. Dann gibt es die Insel. Die Insel ist der Hilfs-Sheriff oder der Deputy. Der Berg ist der Abtrünnige oder der Renegade. Und die Sümpfe sind die beiden Gesetzlosen, also die Outlaws. So. Und die Outlaws gewinnen, indem sie den Sheriff besiegen. Der Deputy beschützt den Sheriff und gewinnt nur, wenn der Sheriff gewinnt. Der Sheriff gewinnt, wenn er alle außer dem Hilfs-Sheriff besiegt. Und schließlich gewinnt der Renegade, wenn der Sheriff als letzter besiegt wurde. So, der Sheriff ist die einzige Rolle, die öffentlich bekannt ist, wie vorhin schon gesagt, und man darf seine eigene Rolle dann nicht laut aussprechen. Also nur der Sheriff ist bekannt. Deswegen geht es darum herauszufinden, anhand der Art und Weise, wie die Leute spielen und wem sie helfen, welche Rollen sie eben haben. Auch wenn die Leute in Teams sind, wird jeder als Gegner betrachtet. Auch wenn es nicht klar, ob er zu eurem Team gehört, weil eure Rollen den anderen nicht bekannt sind. Also ihr könnt theoretisch jemanden angreifen aus der Runde, der jetzt beispielsweise, wenn ihr einer der Gesetzlosen seid, also der Outlaws, und greift einen anderen Spieler als den König an, kann das natürlich sein, dass ihr eben auch einen Outlaw trefft. Und ich finde dieses Format eigentlich ganz interessant. Das ist so ein bisschen ähnlich wie dieses Format, was vorhin erzählt worden ist, oder was ich, wie gesagt, in der Umfrage vorhin vorgelesen habe. Es macht das Spiel halt ein bisschen interessant. Es hat so ein bisschen diesen Werwolf, oder ich glaube, es gibt so ein anderes Spiel, wo man quasi so Rollen hat und man muss die irgendwie herausfinden. Ist auf jeden Fall sehr spannend und gibt dem Ganzen nochmal, wie gesagt, einen extra Touch. Also der Vorteil für mich ist halt, es ist ein interessantes Minispiel. Und in dem Fall wird die Politik deutlich intensiver, weil man hat ja nochmal ein anderes Ziel. Man will ja nicht einfach irgendwie die Leute nach und nach rauskicken, den Schwächsten zuerst und so weiter und so fort. Man muss ja im Prinzip irgendwie ein bisschen darauf achten, dass man vielleicht nicht zufällig seinen eigenen Kumpanen halt raushaut. Und deswegen, ja, das finde ich ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und man muss halt wirklich gut aufpassen. Ein Nachteil ist wieder, das kann man mal spielen, aber halt auch nicht immer. Also ich finde es halt mal lustig, so ein Format zu spielen, aber einmal, wenn man sagt, man macht 4 Spiele am Abend und einmal spielt man das, dann reicht das eigentlich auch. Und ein weiterer Nachteil ist, man kann das halt nur exakt mit 5 Spielern spielen. Aber auf jeden Fall mal eine lustige Variante, wenn ihr mal zu 5 seid und Commander spielen wollt, dann ist das auf jeden Fall mal lustig, mal das auszuprobieren. Dann gibt es noch jeder gegen jeden Kreis. Und das ist auch eine der Formate, Casual-Formate, die Wizards auf der eigenen Webseite stehen hat und die auch schon in der Umfrage genannt worden ist. Bei jeder gegen jeden Partien spielt, wie der Name schon sagt, eine Gruppe von Spielern, jeder als Einzelkämpfer gegen alle anderen. Alle Spieler werden zufällig um einen großen Tisch gesetzt und die Spielreihenfolge ist im Uhrzeigersinn. Genau, also man greift im Prinzip nur seinen Nachbarn an, man kann aber trotzdem Einfluss nehmen auf den gesamten Tisch. Also du darfst Ziele wählen von anderen Spielern, die irgendwo anders sitzen. Das ist eigentlich zumindest ein guter Vorteil. Und ein Spieler gewinnt jeder gegen jeden Partie, wenn alle seine Gegner verloren haben oder wenn eine Karte sagt, dass er gewonnen hat. Also je nachdem, wie groß der Tisch ist, kann das auch mal sein, dass dass man das Spiel direkt gewinnt mit einer Karte, die sagt, du gewinnst das Spiel, ein bisschen schneller sein. Denn, also es gibt natürlich Vorteile bei dem Ding. Es ist recht einfach vom Angreifen her, man muss sich nur darauf konzentrieren, ich darf nur links angreifen, ich brauche gar nicht groß überlegen, das kann ein Vorteil sein. Und auch ein weiterer Vorteil ist, Politik ist natürlich deutlich reduziert, aber nicht gänzlich weg, weil du kannst trotzdem das Spiel beeinflussen. Also wie ich letztens in der Heimat war und wir hatten dieses Format gespielt, wurden von mir Sachen von einem anderen Spieler, der noch viele Züge entfernt war oder beziehungsweise viele Gegner noch entfernt von mir war, hatte dann Sachen von mir removed für einen anderen Spieler, der dann aber eben rausgeflogen wäre, wenn er hätte es nicht gemacht. Also man kann trotzdem den gesamten Tisch beeinflussen. Nachteile sind, ist es halt sehr einschränkend. Wenn du nur den linken Gegner angreifen kannst, dann kann es sein, dass der Tisch halt dich von hinten aufrollt, weil jemand einfach schneller ist als du. Du hast halt nicht so viel Einfluss drauf, weil du kannst ihn halt nicht zurück angreifen. Meine persönliche Erfahrung ist, es macht mir nicht so viel Spaß. Ist einfach so, ich finde es nicht so spannend, einfach nur links rum oder rechts rum anzugreifen. Und ich meine, letztes Jahr war ich auf dem Command-Fest gewesen, wurde das wohl auch gespielt als Angebot, dass man eben das halt spielt, wo man sich eintragen kann und dann eben dafür, glaube ich, auch zahlen konnte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das wurde halt gespielt mit, was weiß ich, 20 Leuten oder so. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute das waren, aber es waren auf jeden Fall mehr als 4 Spieler. Und dann dauert das halt elendslang. Also man kann dann halt eben auch mal locker, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Stunden das spielen, weil einfach, du kommst halt nicht oft dran, wenn du spielst, kannst du eigentlich wahrscheinlich zwischendurch mal Kaffeepause machen und noch was essen holen und dann bist du wieder dran, wenn du zurückkommst, so nach dem Motto. Dann eine letzte Variante, die ich euch vorstellen möchte oder vielleicht die vorletzte, ist König und Verräter und das ist wieder so eine sehr ähnliche Variante zu Sheriff. Allerdings sind das mit Hausregeln. So habe ich es zumindest bei der Spielgruppe aus meiner Heimat halt gelernt und ich finde es eigentlich ganz witzig. Deswegen dachte ich mir, stelle ich es auch nochmal vor. Und zwar, ähnlich wie beim Sheriff gibt es Rollen und ich glaube, das kann man auch wieder nur zu fünft spielen. Und zwar gibt es einen König, ein Untergebener des Königs und drei Attentäter. Oder halt, ja, drei Attentäter, ich glaube, wenn man zu fünft spielt. Und wie gesagt, das sind sehr wahrscheinlich Hausregeln. Ich weiß nicht, ob das dann irgendjemand anders auch schon so gespielt hat. Auf jeden Fall finde ich es trotzdem ganz lustig. Der König ist wieder offen klar. Also man hat wieder verschiedene Karten. Man kann dann eben sagen, okay, König ist eine Ebene. Der Untergebene des Königs ist eine Insel. Und die Attentäter sind alle drei, kriegen halt Gebirge, also drei Gebirge. Die werden wieder verdeckt ausgeteilt. Der König wird wieder aufgedeckt mit der Ebene. Ist wieder klar, dass der das ist. So, und der Untergebene des Königs, also man spielt wieder ganz normal mit 40 Leben. Man hat Multiplayer. Der König fängt das Spiel auch an, soweit ich weiß. Also quasi als Default. Und genau, da gibt es so eine kleine Sonderregelung. Also der König gewinnt, wenn die Attentäter tot sind. Der Untergebene des Königs gewinnt, wenn die Attentäter tot sind und der König noch lebt. Und die Attentäter gewinnen natürlich, wenn der König tot ist. So, wenn man sich zu früh zu erkennen gibt, ist es natürlich trotzdem ein Problem. Aber es ist trotzdem eigentlich relativ eindeutig. Ich glaube, 3-1, da könnte man natürlich sagen, das ist eigentlich viel zu stark. Aber der Untergebene des Königs kann sich zu erkennen geben, und dann ist die Rolle auch klar, indem er eine beliebige Karte oder einen beliebigen Zauber kostenlos ins Exil schickt. So ist zumindest meine Erinnerung dran. Wenn das passiert, also wenn er sich zu erkennen gibt, erhält der König zweimal so viele Lebenspunkte, wie viele Runden bisher schon gespielt wurden. Das heißt, wenn 5 Runden gespielt worden sind, bekommt der König 10 Leben. Genau. Bis der Untergebene sich aber dem König, also zu erkennen gibt, darf der König in seinem Versorgungssegment immer auswählen, so rum. Und zwar entweder zieht er eine Extrakarte oder er zieht in seinem Zielsegment eine Extrakarte so rum oder er darf in dem Zug ein Extraland spielen. Und somit gleicht sich das dann wieder ein bisschen aus. Also ich finde das Format eigentlich ganz witzig, ganz interessant. Denn Vorteile sind gleiche wie bei Sheriff eben oder bei dem anderen, was das Superflex da vorhin in der Umfrage geschrieben hatte. Es ist ein interessantes Minispiel eben wieder. Das sind die gleichen Vorteile. Man muss halt wieder sehr gut aufpassen. Es ist intensivere Politik natürlich auch. Aber die Nachteile sind, und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es einfach immer Pech war. Ich habe es ja schon ein paar Mal gespielt in der Gruppe und ich habe es bisher noch nie gesehen, dass der König einmal gewonnen hätte. Kann natürlich sein, dass man den trotzdem noch ein bisschen stärker machen müsste. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Variante. Und jetzt die letzte Variante, die mir noch einfällt, die habe ich auch in der Umfrage drin gehabt. Die heißt Pentagramm. Das heißt, man braucht wieder genau 5 Spieler. Und die Spieler, die einem quasi direkt angrenzend sitzen, sind deine Verbündeten. Also die kannst du nicht als Gegner werten, sondern sind halt einfach, die kannst du nicht angreifen. Und dann die dir gegenüber sitzen, die beiden Spieler, das sind deine Gegner. Und gewonnen hat der zuerst seine Gegner besiegt hat. Das heißt, ein 5-Spieler-Spiel, was auch relativ schnell vorbei sein kann. Also schneller, als wenn man einfach sagt, 5 Spieler, free for all, der Letzte, der noch steht, der gewinnt eben. Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Variante, wenn man eben mal 5 Spieler hat und nicht weiß, wie man spielen soll, weil es einfach sonst zu lange dauert. Definitiv eine ganz nette Geschichte. So, jetzt kommen wir schon auch in die Endphase. Und zwar zur letzten, der 26. Mana-Entzugsfolge, die besten 5 Commander aus Marsch der Maschine, schreibt The Superflex da. Mir gefällt leider keiner der Commander aus dem Set so richtig. Ich habe mir aber das Ors of Precon geholt, da mir die Inkubator-Mechanik gefällt. Ja, ich muss ein kleines Geheimnis verraten. Ich hatte auch Probleme, meine Top 5 zusammenzustellen, weil mich von den neuen Commandern mich jetzt keiner so unheimlich krass abgeholt hat, außer Rona, denke ich. Wo ich sagen würde, boah, den muss ich unbedingt bauen. Wobei ich auch zugeben muss wiederum, dass ich kurz davor bin, ein Etali Primal Conqueror Deck zu bauen. Das ist dieser neue Etali von dem neuen Set. Ich finde den einfach einfach zu gut ist. Schwierig zumindest zu bauen, weil er halt eben kein wirklicher Flicker-Commander ist. Aber ja, ich fand es auf jeden Fall interessant. Das war der Itali Primal Conqueror. Ich lese mal kurz vor. 5 Mana, 2 rote, legendäre Kreatur. Elder Dinosaur 7/7. Hat verursacht Trampelschaden und immer wenn der ins Spiel kommt, tut jeder Spieler die obersten Karten seiner Bibliothek ins Exil schicken, bis eine Nichtlandkarte kommt. Und die darf er dann eben, also von den ganzen Zaubern, die ins Exil geschickt wurden, darf man halt eben beliebige kostenlos spielen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Ja, und man kann den eben für 9 Mana und ein Phyrexianisch Grünes eben transformieren als Hexerei. Dann wird er zu einer 11-11, legendäre Kreatur, Phyrexianer, Elder Dinosaur, 11, ja, 11-11 genau, hat verursacht Trampelschaden, Unzerstörbarkeit. Und wenn er Kampfschaden einem Spieler zufügt, dann würde man eben so viele Giftmarken, würde der Spieler dann eben auch bekommen, entsprechend viele. Und ja, da flickern ist natürlich schwierig mit Rot-Grün, aber es gibt die Möglichkeiten, den zu kopieren. Dann ist er eine legendäre Kreatur, man muss ihn zwar opfern, aber man hat trotzdem die Möglichkeit, immer Kopien von ihm zu machen. Den baue ich mir wahrscheinlich wirklich, weil ich den so lustig finde. Dann schreibt noch der Mike, würdest du mal ein Video machen, wo du grob deine Decks vorstellst und was da so verbaut ist? Und ja, vielen Dank für deine Frage. Ich habe tatsächlich vor, mal nach und nach meine Commander-Decks vorzustellen. Leider würde das den Rahmen komplett sprengen, wenn ich jetzt alle meine Commander-Decks durchgehe, weil ich habe ein paar. Aber ich dachte mir, vielleicht ist es ein bisschen schöner, wenn ich so auf einzelne Decks ein bisschen genauer eingehe. Das heißt, ich werde wahrscheinlich so Deck Videos machen von einzelnen Decks, die ich habe und dann eben auch darauf eingehen, was so einzigartig an diesen Decks ist und beziehungsweise was so für Karten sind, die richtig gut performen und wie ich es vielleicht umbauen würde und ja, wie es mir an sich so Spaß macht. Dann, jetzt kommen wir schon zur Abschlussfrage, denn jetzt würde mich interessieren, was ist eure Lieblings-Casual-Commander-Variante? Kanntet ihr von den Vorgestellten ein paar oder spielt ihr ganz andere? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Schreibt mir auch gerne Feedback in Discord, kommt gerne dazu. Und wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne einen Follow da bei Spotify oder Apple Podcasts, eine Bewertung, wenn es euch gefällt. Oder auf YouTube abonnieren, und damit ihr keine weitere Folge verpasst. Ansonsten bleibt nicht viel weiter zu sagen, außer viel Spaß beim Commander-Spielen. Thank you.